Er hat sich durchgehangelt bis Ostern, ne? Muss man so sagen. Ne? Bis dahin hat die Kraft noch gereicht.
Ich bin gespannt auf den nächsten Papst.
Geht's wieder weiter mit der Suche, ne? Vielleicht nehmen sie diesmal einen Jüngeren. Vielleicht auch eine Päpstin, man weiß es nicht, aber ich glaube eher weniger.
NDR 2 Spezial mit Dennis Schwalm.
Der Pontifex, das Konklave und die Geheimnisse des Vatikans. Was jetzt nach dem Tod von Papst Franziskus passiert.
Ja, eine Päpstin wird es wohl ziemlich sicher etwas für Bestseller-Romane bleiben. Aber tatsächlich, nach dem doch irgendwie überraschenden Tod von Papst Franziskus am Ostermontag, sind viele Menschen auf der ganzen Welt tief bewegt und voller Trauer. Und für viele startet jetzt auch diese Faszination rund ums Konklave, diese ungewöhnliche Art der Papstwahl. Und genau da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und wir wollen auch nochmal auf Papst Franziskus und sein Wirken schauen. Auch auf die Spuren, die er bei uns im Norden hinterlassen hat, hier in unserem NDR 2 Spezial. Ich bin Dennis Schwalm, schön, dass ihr dabei seid. In den vergangenen Wochen hatten vermutlich viele, die den Papst beobachtet haben, damit gerechnet, dass er sterben könnte oder es zumindest befürchtet. An Ostern dann erst ein kleines Aufatmen in der katholischen Welt. Papst Franziskus nahm an der Ostermesse teil, wenn auch mit zittriger Stimme. Und dann am Ostermontag kam plötzlich die Nachricht vom Tod des Papstes. Doch wer war Papst Franziskus eigentlich? Einer, der uns das vielleicht ein bisschen erklären kann, das ist mein Kollege Jörg Seiselberg. Jörg, du bist lange Korrespondent in Rom gewesen und hast den Papst und auch einige seiner Vorgänger persönlich getroffen. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne.
Jörg, bevor wir jetzt hinter die Kulissen des Vatikans und des Papstes mal schauen, als am Montag die Todesnachricht kam, was war da so dein erster Gedanke, was war deine erste Reaktion?
Also ganz ehrlich finde ich meine erste persönliche Reaktion im Nachhinein ein bisschen merkwürdig. Denn meine erste Reaktion war, als ich die Meldung gesehen habe auf dem Handy, Fake News, das stimmt nicht. Und dann habe ich es kontrolliert und gemerkt, dass es doch stimmt. Ich finde die Reaktion deswegen von mir selbst im Nachhinein merkwürdig, weil wir ja seit Wochen alle erlebt haben, wie schlecht es ihm ging, auch teilweise lebensbedrohlich. Und von daher musste man eigentlich immer damit rechnen. Aber ich war einen Tag zuvor noch in Rom privat und habe gesehen, wie auf dem Petersplatz vom Petersdom aus, wenn auch unter riesengroßen Mühen, den Ostersegen und Urbi et Orbi gesprochen hat und trotzdem dann 24 Stunden, nicht mal 24 Stunden später war er tot. Und das hat mich schon überrascht, schockiert.
Du hast den Papst ja auch persönlich getroffen. War Papst Franziskus denn tatsächlich ein besonderer Pontifex?
Also ich glaube, das kann man schon sagen. Er ist auch als Papst im Grunde immer der Seelsorger geblieben, der in Buenos Aires gewesen ist. Also Kirchenchef ja, aber vor allen Dingen auch als Papst einer, der den Menschen auf Augenhöhe begegnen will, der sich vorzugsweise um die kümmert, die im Schatten stehen, die Ärmeren, die Letzten. Der Kontakt mit den Menschen, das war für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da blüht er auf, da hatte man das Gefühl, die Krankheit ist wie weggeblasen. Auf einmal hat man gemerkt, also dieser persönliche Kontakt mit den Menschen, das ist für ihn Lebenselixier gewesen.
Also tatsächlich auch so ein bisschen der Papst des Volkes, wie er ja manchmal auch genannt wurde. Wie ist das denn, mit dem Papst zu sprechen? Also bei aller journalistischer Professionalität, wie fühlt sich das an? Ist das anders als zum Beispiel mit Politikern?
Ja, auf diesen erwähnten Papstreisen, von denen ich ein rundes Dutzend mitgemacht habe, gibt's ja so die einzige Möglichkeit, mit ihm wirklich auch ganz direkt in den Kontakt zu kommen. Da haben wir so eine Art Pressekonferenz, wo man ihm alle möglichen Fragen stellen kann im Flugzeug. Und das ist dann schon so ein bisschen politikermäßig. Also man konnte wirklich alles fragen, was man wollte. Mhm. Und er hat dann auch geantwortet. Manchmal schon so ein bisschen, wenn er nicht so richtig antworten wollte, auch ein bisschen politikermäßig. Aber es gibt auf den Reisen halt auch die Möglichkeit und man kann kurz mit ihm reden. Und das ist dann schon anders als mit Politikern, weil diese Gespräche dann schon sehr schnell auch persönlich werden.
Dich verbindet eine besondere Geschichte mit dem verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche. Weih uns mal kurz ein.
Ja, das ist in der Tat ein dieser persönlichen Gespräche im Flugzeug gewesen, dass ich dann irgendwann mal realisiert habe, dass meine Mutter einen Tag jünger ist als der Papst, 18. Dezember 36 geboren und die Mutter und 17. Dezember 36 der Papst geboren. Und das habe ich ihm dann erzählt und da hat sich wirklich ein sehr schönes Gespräch daraus ergeben, hat wirklich interessiert nachgefragt und auch Monate, Jahre später immer nochmal nachgefragt. gefragt, wie geht's denn der Mutter? Er hat dann irgendwann mir auch als Geschenk für sie einen Rosenkranz, einen päpstlichen, mitgegeben. Also für die protestantische Mama aus Soltau in Norddeutschland einen Rosenkranz mit der Bitte von Papst Franziskus, doch bitte für den katholischen Papst zu beten.
Ja, das ist natürlich wirklich was Besonderes. Hast du denn das Gefühl gehabt an der Stelle, dass das wirklich von ihm aus kam? Hattet ihr das wirklich einfach immer auf dem Zettel, wenn ihr euch getroffen habt?
Also das war schon etwas, was er erinnert hat, wobei wir jetzt nicht so regelmäßigen Kontakt hatten. Die Reisen fanden alle paar Monate statt und er begegnet ja Tausenden von Menschen. Aber diese Fähigkeit hatte er schon, sich dann zu erinnern und Gesichter dann auch mit Geschichten zu verbinden. Und ja, das ist schon etwas, was ich auch bei anderen erlebt habe, Kollegen, Menschen, die mit ihm gesprochen haben, dass es da schon eine besondere Zugewandtheit, eine besondere Menschlichkeit war, die ihn einfach als Person ausgezeichnet hat.
Wohl auch deshalb machen sich gerade viele Gläubige auf den Weg nach Rom, um dort Abschied von Franziskus zu nehmen. Und einer, der jetzt gerade im Flieger sitzen sollte, das ist Bruder Lukas aus der Nähe von Bad Oldesloe. Bruder Lukas ist Benediktiner und mit einer Jugendgruppe auf dem Weg in Richtung Süden. Und ich habe mit ihm vor der Sendung über seine Reise gesprochen. Bruder Lukas, fangen wir mal ganz vorne an. Wie haben Sie denn die Nachricht vom Tod des Papstes bekommen?
Über Ostern war ich auf Helgoland. Ich wurde gefragt, ob ich auf Helgoland die Osterfeierlichkeiten mit den Einheimischen und den Touristen feiern möchte. Mhm. Habe ich sehr gerne zugesagt und auch am Ostermontag um 10 Uhr eine heilige Messe gefeiert. Und nach der Messe kam eine Touristin auf mich zu und meinte, sie hat mich gar nicht für den Papst gebetet, warum denn nicht? Was ist da passiert? Und ich wusste von gar nichts.
Ja.
Und dann hat sie es uns erzählt. Sie haben sofort dann geschaut, was da passiert ist. Und dann haben wir noch am gleichen Tag auf Helgoland ein Requiem gefeiert für den verstorbenen Heiligen Vater.
Und jetzt geht es, beziehungsweise jetzt während die Sendung dann läuft, sind Sie schon auf dem Weg nach Rom. Warum geht es jetzt denn nach Rom? Ist das jetzt auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Tod des Papstes?
Wir haben schon seit einem halben Jahr eine Pilgerfahrt an diesem Wochenende nach Rom geplant. Ich fliege mit 20 jungen Menschen aus dem Erzbistum Hamburg nach Rom, weil am Sonntag der Cyberapostel Carlo Acutis heilig gesprochen werden sollte. Und jetzt fällt ja einfach nur aus, weil nur ein Papst jemanden heilig sprechen kann. Mhm. Und dann haben wir die Fahrt umgewidmet mit dem anderen Vorzeichen, die Ehrenfeierlichkeiten von Papst Franziskus eben dann das mitzuerleben in Rom.
Muss das denn auch besonders begleitet werden? Also Sie sagen schon, Sie fliegen ja mit einer Gruppe von Jugendlichen. Ist das da jetzt auch schon im Vorwege großes Thema, wie man dann mit dem Tod des Papstes da an der Stelle umgeht?
Ich mache jetzt gleich noch eine Videokonferenz mit Ihnen, um genau das auch zu besprechen. Es kamen auch Fragen, was Sie jetzt einpacken sollten. Gibt es da einen Dresscode bei Beerdigungen? All das weiß ich auch nicht. Bin ich auch gerade dabei, das herauszufinden. Ja. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Wir glauben ja daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass er jetzt eben heimgegangen ist. Insofern wird das Ganze auch ein Fest sein mit ein bisschen traurigen Vorzeichen vielleicht davor.
Was erwarten Sie denn eigentlich von den nächsten Tagen, wenn Sie dann in Rom sind? Wie wird das da?
Ich denke, vor allen Dingen wird es da sehr voll werden. Also das Pilgerbüro, mit dem wir jetzt Kontakt aufgenommen haben, hat uns gesagt, wir müssen so 7 bis 9 Stunden anstehen, um in den Petersdom kommen zu können. Wir werden wahrscheinlich sehr viele Begegnungen haben, weil ja aufgrund dieser geplanten Heiligsprechung sowieso 100.000 Jugendliche in Rom sind. Diese Begegnungen, die wir jetzt trotzdem stattfinden. Und das wird dann wahrscheinlich sehr lebendig sein drumherum.
Welche Spuren hat denn der Papst Ihrer Ansicht nach vielleicht auch gerade bei uns in Norddeutschland hinterlassen? Gab es irgendwas, wo Sie sagen, das wird mit Sicherheit auch hier lange in Erinnerung bleiben und immer an Papst Franziskus erinnern?
Er hat einfach Reformen in der Kirche angestoßen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Wir Deutschen sind ja mit den typischen Fragen immer wieder nach Rom gereist, Frauenorientation, Gewaltenverteilung. Und das sind Themen, die der Papst irgendwann nicht mehr hören konnte, weil das nur deutsche Themen waren. Und trotzdem sind in diesen Themen auch Schritte in seinem Pontifikat gegangen. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Kirche in Nordeuropa und Nordwestland.
sagte Bruder Lukas, der zur Trauerfeier nach Rom reist. Und wie es jetzt in der katholischen Kirche weitergeht, das ist gleich Thema in unserem NDR2-Spezial.
Der Pontifex, das Konklave und die Geheimnisse des Vatikans, was jetzt nach dem Tod von Papst Franziskus passiert.
Traurig, war ein netter Mensch.
Also es geht einem doch nah, auch wenn man der katholischen Kirche nicht angehört, aber das ist schon, ja, so ein bisschen, das muss man sacken lassen.
Kann man nur bedauern, ne?
Der kommt bestimmt in den Himmel, also muss man nicht so sehr trauern.
Ja, also in der Kirche haben wir das gehört und da habe ich gedacht, oh, was machen wir nun? Jetzt sind wir allein.
Ja, und weil die katholische Kirche gerade ohne Oberhaupt dasteht, wollen wir jetzt mal gucken, wie es eigentlich weitergeht. Wann startet das Konklave und was passiert da eigentlich? Wir kennen ja alle vermutlich vor allem die Bilder vom weißen Rauch über der Sixtinischen Kapelle. Doch was passiert hinter den Türen dieser Kapelle? Schauen wir also nach Rom. Und da ist meine Kollegin Lisa Weiß. Lisa, seit der Todesnachricht sind jetzt ja einige Tage vergangen. Wie ist denn eigentlich aktuell die Stimmung in Rom und im Vatikan?
Also es wechselt immer wieder. Also wir sehen auf dem Petersplatz, einmal sind wirklich nur Touristen da, die das ganz spannend finden, aber die damit eigentlich nicht so richtig was verbinden. Und dann gerade auch abends beim Rosenkranz merkt man, da sind Pilger da, da sind Gläubige da, da sind Menschen da, denen das wirklich auch sehr, sehr nahe geht. Also jetzt zum Beispiel auch bei der Überführung von Papst Franziskus in den Petersdom, da waren 20.000 Menschen auf dem Platz, da waren sich auch einige Touristen dabei, aber auch schon Menschen, denen das sichtlich nahe gegangen ist, die sich mal auch eine Träne aus dem Auge gewischt haben. Da war dann schon eine spezielle Stimmung.
Ja, eine spezielle Stimmung und wahrscheinlich viele Emotionen wird es dann ja wahrscheinlich auch am Wochenende geben. Da ist die Beisetzung geplant. Wie genau wird das ablaufen? Papst Franziskus hatte ja eigentlich den Wunsch, dass man da vom eigentlichen Protokoll so ein bisschen abweicht, oder?
Genau, er hat da sogar extra die Beerdigungsordnung dafür geändert. Also er hat wirklich geschaut, dass das auf jeden Fall so klappt. Und eben auch, dass die Beerdigung so ein bisschen weniger förmlich wird. Also bei einem Papst ist eine Beerdigung immer förmlich und da sind immer Staatsgäste dabei. Aber er wollte eben jetzt auch im Vorfeld nicht zum Beispiel jetzt in einem einfachen Holzsarg gezeigt werden und so. Aber bei der Beerdigung selbst, da wird erstmal eine Messe gefeiert um 10 Uhr auf dem Petersplatz. Und dann wird der Sarg von Franziskus erst in den Petersdom gebracht und dann in die Basilika Santa Maria Maggiore. Mhm. Das war die Lieblingskirche von Franziskus. Da wird er auf eigenen Wunsch bestattet.
Und nichtsdestotrotz läuft auch jetzt schon die Diskussion um die Nachfolge und wir alle haben schon mal so ein bisschen was vom Konklave gehört und haben im Kopf, dass es da am Ende um den weißen bzw. auch den schwarzen Rauch gehen kann. Wie geht das jetzt aber wirklich weiter mit der Suche nach einem Nachfolger für Papst Franziskus?
Also gerade eben treffen sich schon die Kardinäle, die schon in Rom sind. Also nach dem Tod von dem Papst müssen alle Kardinäle, die irgendwie reisen können, aus der ganzen Welt nach Rom kommen. Also zum Beispiel der Kardinal aus Papua-Neuguinea macht sich gerade schon bereit und fährt jetzt da los. Und treffen schon die ersten Entscheidungen, zum Beispiel eben, wann die Beerdigung stattfindet. Und da kommt es dann auch zur sogenannten Vorkonklave. Da wird dann auch nicht nur praktische Entscheidungen getroffen, sondern es wird auch gesprochen über die Lage der Kirche und wie dieser künftige Papst dann eigentlich ausschauen soll. Und am Ende entscheiden sie, wann das eigentliche Konklave beginnen soll. Das sollte eigentlich nach spätestens 3 Wochen nach dem Tod des Papstes der Fall sein.
Vielen Dank für diese Infos, Lisa. Und diese Trauerfeierlichkeiten um Papst Franziskus, die sind schon etwas Besonderes. Auch weil es von vielen Beteiligten eben gar nicht nur als traurig wahrgenommen wird. Schließlich glauben ja viele an das Leben nach dem Tod. Und eben auch, weil ja auch die Suche nach dem neuen Papst schon in vollem Gange ist. Und wie das mit der Nachfolgersuche läuft, das will ich jetzt mit einem Experten aus der katholischen Kirche klären. Klaus Böllert ist bei mir. Klaus, du bist einigen Hörern ja aus der Radiokirche bzw. dem Format Moment mal bekannt. Schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, danke.
Klaus, der neue Papst, der wird ja beim sogenannten Konklave gewählt. Wer macht da eigentlich alles mit?
Da machen alle Kardinäle unter 80 Jahren mit, die das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das sind im Augenblick 135, wobei 2 haben sich krank gemeldet. Also 133 Kardinäle wählen den Papst.
Mhm. Was denkst du denn, wann wird es denn losgehen mit dem Konklave? Das ist ja noch nicht so ganz klar, ne?
Es wird zwischen dem 6. und 11. Mai sein. Das ist die festgelegte Zeit, 15 bis 20 Tage nach dem Tod.
Der Ablauf des Konklaves, der ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ein großes Mysterium auch, weil ja eben einfach niemand von außen dabei sein darf. Wie muss man sich das trotzdem vorstellen? Wie läuft das dann so ab?
Am Anfang sind noch mehr Leute in der Sixtinischen Kapelle. Dort findet ja das Konklave statt, die Wahlgänge. Dann heißt es, auf Latein klingt das schön, extra omnes. Das heißt aber übersetzt einfach alle raus. Und dann sind tatsächlich nur noch diese 133 Kardinäle da. Und das Konklave ist kein Wahlgang mit Diskussion oder so, sondern ähnelt eher einem Gottesdienst. Jeder einzelne Kardinal geht mit Blick auf das letzte Gericht von Michelangelo, da geht es also um alles, eben zu diesem Altar und wirft seinen Wahlzettel ein und tut das mit einem Gebet, mit einem Versprechen, dass er eben nicht denjenigen wählt, von dem er denkt, dass er der Beste ist, sondern denjenigen, von dem er denkt, dass Gott ihn auswählen würde.
Das heißt aber, dass letzten Endes in der Sixtinischen Kapelle gar keine Verhandlungen mehr laufen?
Nee, die eigentlichen Verhandlungen werden nächste Woche stattfinden.
Aber warum läuft dieses ganze Prozedere des Konklaves so sehr im Geheimen ab, wenn vorher schon verhandelt wird?
Na, verhandelt, die Kardinäle würden ja nicht sagen, dass sie verhandeln, sondern dass sie sich austauschen. Und natürlich macht dann der eine Kardinal mehr Eindruck als der andere. Die Wahl soll schon geheim sein, nach den strengen Riten in der Abgeschiedenheit, dass möglichst da kein Einfluss mehr von außen ist. Die müssen ja auch Handy abgeben und alles Mögliche. Und die letzten Päpste wurden dann ja auch relativ schnell gewählt. Die letzten Konklave haben 2 oder 3 Tage gedauert. Das zeigt ja auch schon, dass sich doch die Stimmen nicht gleichmäßig verteilten, sondern dass sich da schon ein paar Favoriten rausgeschält haben.
Jörg, was sagst du denn? Wie schwierig wird die Suche nach einem neuen Oberhaupt für die katholische Kirche?
Also ich glaube, es wird diesmal ein bisschen länger dauern als bei den letzten beiden Wahlen. Da war das ja nach 2 Tagen jeweils durch. Immer nach 4, einmal nach 5 Wahlgängen wurden Benedikt und dann Franziskus gewählt. Ich glaube, es wird diesmal länger dauern. Ich halte die Papstwahl für so offen wie seit langem nicht mehr. Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass Franziskus das Kardinalskollegium ja in großen Teilen neu zusammengesetzt hat. Und viele dieser Kardinäle, die kennen sich noch gar nicht, haben sich vorher noch gar nicht gesehen und müssen sich jetzt erstmal finden, sich gegenseitig kennenlernen. Und dieser Prozess kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Von daher denke ich, es wird diesmal länger dauern als 2 Tage.
Gibt es denn sowas wie einen Favoriten?
Ja, also wir wissen ja, derjenige, der als Favorit ins Konklave geht, als Papst ins Konklave geht, der kommt nicht als Papst aus dem Konklave raus. Das ist ja ein uraltes Sprichwort. Und ja, Kandidaten, da wird seit Jahren schon drüber diskutiert. Und einer, der immer wieder genannt wird und der sozusagen jetzt der natürliche Nachfolger wäre, wenn man so will, ist der Kardinalstaatssekretär Parolin, also die Nummer 2 bislang im Vatikan, sehr eng mit Franziskus verbunden. Und dann gibt es US-Amerikaner, die genannt werden, die Kardinäle Cupic und Tubin. Und aus Europa gibt es einen, ja, den ich persönlich so als einen der möglichen Kandidaten relativ weit vorne sehe. Das ist der Kardinal Avelin aus Marseille. Und da war Papst Franziskus vor 2 Jahren zu Besuch und danach haben viele Zeitungen geschrieben, dass Avelin der Favorit des Papstes sei. Das war jetzt sehr, sehr zugespitzt, aber er ist sicherlich etwa einer, der vom Charisma, von den Führungsfähigkeiten vieles mitbringt, was man braucht, um Papst zu werden. Und auch ja, aus Afrika wird einer genannt, der Kardinal Abongo. Also daran sieht man schon, und ich nenne jetzt nur einen Teil der Namen, die im Gespräch sind.
Das ist wirklich, als wenn es kompliziert werden
würde. Ein weites Feld ist und es in der Tat etwas komplizierter und länger werden könnte, als wir es bei den letzten beiden Malen erlebt haben.
Und für die Kirche geht es jetzt auch um einen neuen Kurs. Deshalb nochmal die Frage an Klaus Böllert aus dem Erzbistum Hamburg. Klaus, Franziskus ist ja als großer Reformer angetreten und trotzdem sind einige Themen wie mehr Rechte für Frauen in der Kirche oder auch eine bessere Aufklärung von Missbrauchsfällen teilweise liegen geblieben. Warum?
Ich glaube, was die Frauen angeht, gibt es in Deutschland mehr so ein Alles-oder-gar-nichts-Denken. Wenn die Frauen nicht Priester werden können, dann ist alles schlecht. Papst Franziskus hat einiges geändert, zum Beispiel, dass die Minister in Rom alles auch Frauen sein können. Also außer Priester können sie jetzt alles werden, auch im Vatikan. Das hat er geändert.
Ja.
Und was die Missbrauchsfälle angeht, da hat er dazugelernt, würde ich sagen. Er hat zuerst einen Bischof aus Chile, der schlimme Dinge gemacht hat, erst verteidigt. Und als dann die ganze chilenische Bischofskonferenz zurückgetreten ist, das war so ein Moment, wo er gelernt hat und das dann mehr in den Vordergrund geschoben hat. In Deutschland werden ja Bistum für Bistum wird alles aufgeklärt. Es gibt viele historische Kommissionen, wo wir inzwischen gut sind. Mhm. Das kann ich sagen, ist in der Prävention. Also selbstverständlich, weil ich auch mal Jugendliche und Kinder interviewe, habe ich ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis abgegeben. Ich mache eine Präventionsschulung, die alle paar Jahre erneuert werden muss. Da sind wir zum Beispiel weiter als Sportvereine, in denen ich bin.
Ja, aber ist das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der Weg, den die katholische Kirche insgesamt dann in Zukunft nehmen muss, um vielleicht auch gerade hier in Europa dann wieder so ein bisschen mehr in den Fokus, mehr in den positiven Fokus an der Stelle zu rücken?
Ja, das ist sicherlich ein Weg, da weiter aufzuklären, aufzuarbeiten. Das Zweite ist wirklich gute Gottesdienste feiern, Seelsorge und die Sorge um die Armen.
Da warten also auf einen neuen Papst und die Kirche große Aufgaben. Und das war das NDR2-Spezial für diese Woche. Ich bin Dennis Schwalm. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
NDR2-Spezial.